Heute möchte ich mit euch was anderes aufarbeiten. Ich habe heute einen kurzen Clip gesehen, christlicher Unterweisung. Wenn ihr erlaubt, würde ich das gerne einmal laut machen. Das ist auf Englisch. Also, mitten in einem Gottesdienst, wo vorne der Prediger steht, meldet sich ein Mann, und das sind wir jetzt an diesem Punkt. Ich bin ein Katholik. Ich bin mein ganzes Leben lang.
That's a very good question, Charlie.
A question about salvation. Something amazing happens after the pastor answers the question.
You understand the gospel, right? The way I...
Es geht um Errettung. Das war seine Frage. Also die kommt jetzt gleich.
Let's listen to the question.
I'm a Catholic. I've been a Catholic all of my life. That's 75 years.
57 Jahre alt, dieser Mann, sein Leben lang als Katholik aufgewachsen, hat eine Frage, die ihn von Kind an beschäftigt. Die Frage, die mich beschäftigt, also die er gleich dem Pastor stellt, ist für mich ganz grundlegend. Sie beschäftigt mich, seit ich erwachsen geworden bin. Er sagt von den Milliarden, die nicht gläubig sind, Juden, Buddhisten und so weiter.
Therapeutisches, Mormons und so fort, that truly believe in their faith, that
die alle ernsthaft glauben,
that lived a very good life according to their faith.
Und die aufgrund ihres Glaubens ein very good heißt an dieser Stelle ein bemerkenswertes oder also die aufgrund ihres Glaubens ein hingegebenes Leben führen.
My question is,
das ist meine Frage.
Is there salvation a heaven for them, or are they all condemned to hell?
Gibt es für die einen Weg zur Rettung, um in den Himmel zu kommen, oder werden die alle in die Verdammnis der Hölle geworfen werden?
Yeah, that's a very good question. What's your name? Charlie.
So, das dann die Antwort.
Millions of people were involved.
And why can't there be multiple ways into heaven?
Now let's get to the pastor's answer to the question.
That's a very good question, Charlie.
Das ist eine ganz wichtige oder ganz wichtige Frage. Charlie sagt ja, was denn?
The answer to that from the Word of God is.
Die Antwort vom Wort Gottes ist. So, wie möchte ich gerne von uns hören? Was ist die Antwort von Gottes Wort?
Also, mich bewegt dann immer Römer 1, die Stelle, wo Menschen beschrieben werden, die in ihr Gewissen sie anklagt oder gutheißt, was sie tun. Und da sehe ich keine geringere Schätzung von Gottes Seite her als die der Gläubigen. Im Gegensatz sehe ich aber Gläubige in anderen in Briefen beschrieben, die meinen, sie sind gläubig, aber sind eigentlich verdammt, weil sie in die Finsternis kommen. Also ich lese nichts von Verdammnis für die, die Jesus wahrscheinlich nicht kennen, aber tun, was Gott will.
Wenn du von Verdammnis jetzt heißt es, ist es keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Für die gibt es keine Verdammnis.
Oh, also ich nehme gleich so einen Römer 10, Vers 9, aber das ist ja schon für Menschen, die sich schon davor auch mit dem Wort Gottes beschäftigt haben.
Da steht?
da steht, dass du, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst.
Richtig. Was, das ist genau für die gemeint, die Jesus gefunden haben. Das war nicht die Frage, die dieser Mann gestellt hat.
Also mir fiel jetzt spontan der Vers ein, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben.
Genau. War auch nicht seine Frage. Nochmal, seine Frage war, was ist mit den Milliarden Menschen, die keinen Bezug zu Jesus hatten, die als Juden, als Heiden, als Buddhisten, als Muslime ernsthaft Gott suchen und ihr Leben nach ihrem Glauben ausrichten? Haben die eine Chance auf den Himmel oder werden sie
versagt? An ihn glauben, an Jesus.
Wir hören uns mal die Antwort von dem Pastor an.
They will all perish in hell.
Sie werden alle in die Hölle verdammt. Stimmt.
Manche werden ja auch gerettet, wie durchs Feuer steht auch irgendwo, durch diese, die nach seinem Ruhe fallen liegen. Das ist der Schlüsselpunkt.
Bewusst, genau. Wo, jetzt hat man ja schon wieder das Wort wohlgefallen. Was ist das mit den, mit die, diese Vers, den Heide eben anspricht? Der steht wo?
Johannes.
Nee. Judasbrief. Lass uns einmal gucken. Also Judas, Vers 23. Zwei Verse davor. Drei Verse. Ihr aber, ihr Lieben, baut euch selbst auf eurem allerheiligsten Glauben auf. Indem ihr im Heiligen Geist betet, erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Die einen, welche streifen, weisen zurecht, die anderen aber rettet mit Furcht, sie aus dem Feuer reißt. Indem er auch das vom Fleisch befleckte Kleid hat. Das, oder denken wir an eine andere Stelle, was heißt, dass auch die Gerechte mit Not errettet wird. Ich denke, wir verstehen einander, dass es in keiner Weise darum geht, das Werk Jesu irgendwie klein zu richten. Und wahr ist tatsächlich, dass wir ewiges Leben nur in ihm haben. Aber wie ist das mit Menschen aus anderen?
Ja, sie haben aber auch die Chance, das steht doch irgendwo drin, sie werden 2 bis 3 Mal angesprochen werden. Auch diese Menschen wird die Botschaft erreichen. Und dann müssen sie sich entscheiden, komme ich von meinem Hinduismus weg und kehre zu Jesus, dann werden sie gerettet und wenn nicht, dann...
Richtig, es sind nur 1 bis 2.
Oder wenn sie einen Mittler haben, ne? Da gehört auch vielleicht ein Engel oder so mit dazu.
Richtig. Es sind, Mensch. Es sind viele Dinge, die... Also da, diese Stelle, die ihr weiter im Blick habt, ist aus dem Buch Hiob. Lass uns dort einmal gucken. Das ist wirklich ein wichtiges alttestamentliches Zeugnis. Genau. Also Kapitel 33 ab Vers 15. Hiob 33 ab Vers 15. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt, im Schlummer auf dem Lager, dann öffnet er das Ohr der Menschen und besiegelt die Unterweisung, die er entgibt, um den Menschen von seinem Tun abzuwenden. Und auf dass er Übermut vor dem Mann verberge, damit er seine Seele zurückhalte von der Grube und sein Leben von Rennen ins Geschoss. Es ist ja allgemein bekannt, Hälfte, ja, kannst du mithelfen, ja? Hier, 33. Ajo. Es ist ja allgemein bekannt, dass gerade in der muslimischen Welt tausende Träume sind. Menschen, denen Jesus begegnet im Traum. Ganz buchstäblich, das, was wir lesen. Ich habe das vor kurzem gehört im Zeugnis, dass im Gazastreifen mitten in diesem Bombardement 200 Muslime gläubig geworden sind, weil Jesus ihn in einer einzigen Nacht erschien. Mitten in diesem Horror. Gott öffnet das Ohr. Und er meint damit hier das Ohr des Herzens. Das ist nicht zwingend unser physisches Ohr. Das kann passieren, dass wir seine Stimme hören. Aber im Traum oder im Nachtgesicht, das ist eine Vision, das ist noch was anderes als ein Traum, offenbart er sich. Auch wird er gezüchtigt mit Schmerzen auf seinem Lager und mit beständigem Kampf in seinen Gebeinen. Und sein Leben verabscheut das Brot und seine Seele die Lieblingsspeise. Sein Fleisch zehrt ab, dass man es nicht mehr sieht, und entblößt sind seine Knochen, die nicht gesehen wurden, und seine Seele nähert sich der Grube und sein Leben den Würmern. Ich denke, alle kennen solche Phasen, wo man so gefangen ist, so Trauer auch, so bedrückt ist, dass man nicht mehr essen kann. Auch das ist eine Form, wie Gott mit Menschen redet. Wenn unser normaler Alltag nicht mehr so weitergeht wie geplant, oder wie wir es das Dorf da haben gedacht, wenn ein Einschlagen aus dem Leben passiert. Ich kann das bezeugen. Ich habe das ja buchstäblich hinter mir. 12 Jahre und 13 Jahre vorneweg bin ich so abgemagert. Ich habe in der Zeit mal so 20 Kilo verloren und habe auch in dieser Zeit, nicht nur, aber auch in dieser Zeit, das Reden Gottes in einer besonderen Weise erlebt. Dieses direkte Begegnen, dieses feinfühlig werden für das, was ich erlebe. Und war schon einige Jahre, glaube ich. Wie viel beeindruckend doch ist das für Menschen, die ihn noch nicht kennen, aber Gott ernst zu nehmen bereit sind. Das ist tatsächlich immer die Entscheidung, in der wir stehen. Und dann kommt diese schöne Stelle ab Vers 23, wenn es nun für ihn einen Gesandten gibt, einen Ausleger, einen aus tausend, um dem Menschen seine Geradenheit, also die Geradenheit Gottes, kundzutun, dann wird er sich seiner Erbarmen entsprechen, erlöse ihn, dass er nicht in die Grube hinabfahre. Ich habe eine Sühne gefunden, sein Fleisch wird frischer sein als in der Jugend. Das ist fürbischer und das ist priesterlicher Dienst. Und dafür haben wir Jesus selbst. Er ist nicht nur die Sühne für unsere Sünden geworden, sondern er ist gleichzeitig hoher Priester, der sich für uns vor dem Vater verwendet. Das ist der Punkt, den aus meiner Sicht dieser Priester in seiner kurzen Antwort als wichtigen Aspekt versäumt hat. Ja, ohne Jesus ist Verdammnis. Aber er vergisst darauf hinzuweisen, dass dieser Jesus sich fortwährend für solche Menschen verwendet. Für diese Menschen, die Gott ernsthaft sucht. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen eine junge Frau mit vielen Nöten abgeholt, die also in einem zerstörerischen Elternhaus aufgewachsen ist, schwerst traumatisiert worden ist. ganz ohne Gott und ohne Weisung aufgewachsen und die aber ihr Leben lang nicht aufgedacht zu leben. Sie kennt ihn nicht. Sie hat als, wir waren ein paar Stunden unterwegs im Auto, sie hat gesagt, naja, ich weiß, ich habe aber überhaupt keine Vorstellung. Ich hatte eine Freundin, die hat mir sehr geholfen, einige Jahre, die ist gestorben. Und ich bin dann sogar an ihr Grab gegangen und habe dort gebetet, in der Hoffnung, dass sie mich hört. Sie ist zum Beispiel eines Tages zum Geburtstag, also da war die Frau gestorben, an ihr Grab gegangen und hat ihren Kuchen gebacken und hat Kerzen reingemacht, hat die auf dem Grab aufgestellt und hat gesagt, wenn du mich hörst und wenn du mir helfen kannst, ich wünsche dir alles Gute auf dieser anderen Seite. Und sie sagt, es war ganz windstill und in dem Moment kommt ein Windstoß und bläst alle Kerzen mit einmal. Und sie sagt, das war für mich eine Antwort, wie in der Ermutigung. Sie hat nicht aufgehört zu beten. Und ich bin sicher, dass wir im Dienst sind für solche Menschen. Dass Jesus will, dass seine Freundlichkeit, dass seine Retterliebe diesen Menschen nahe gebracht
wird. Darf ich mal kurz das Beispiel für meinen Schwager sagen?
Ja.
Also, mein Schwager war ja schwer multiple Sklerose krank, also 10 Jahre. Von der Familienseite her ist er eher vom Glauben abgebracht worden als hin. Er war selber auch, ich würde eher sagen, gegen den Glauben. Ich denke, er hat das von oben herabgeguckt. Und wo er im Krankenbett lag, als ich ihn aufgelesen, das war vielleicht 2 Jahre vor seinem Todestag, bin ich mit Christine mal nochmal ihn besucht und ich hatte auf dem Herzen, ich habe gesagt, Gott, ich bete jetzt für ihn, wenn ich das nicht mache, habe ich vielleicht was versäumt, was ich nie so gut machen kann. Und haben wir für ihn gebetet, sogar um Sündenvergebung. Ich habe keine Sünden genannt, weil ich hatte keine, du weißt, aber dann wäre das alles zu Jesus gebracht, so ganz allgemein. Und dann, wo ich zu Hause war, dachte ich, was habe ich jetzt einen großen Fehler gemacht? Und dann habe ich hier aufgeschlagen, auf vielen Stellen. Da habe ich gesagt, Gott, das allein schon ein bisschen, wir dürfen auch mal was probieren, was wir vielleicht nicht unbedingt kennen, aber. Und da habe ich gedacht, okay, man war ja Vermittler in Jesus.
Genau.
So, und, naja.
Das ist das, auf das ich spreche. Er löste ihn, dass er nicht in die Kugeln abfahren. Er wird zu Gott fliehen und Gott wird ihn wohlgefällig annehmen. Und er wird sein Angesicht schauen mit die Jauchzen und Gott wird den Menschen seine Gerechtigkeit vergelten. Ja, wirklich zum Glück. Das wird nämlich von diesen frommen Leuten, die oft in mehr Generationen Traditionen aufgewachsen sind, gerne übersehen. Sie sind der Überzeugung, ihr Weg, wie sie Jesus kennengelernt haben, ist der einzige. Und dann verurteilt man andere.
Da oder halt anstatt so, wie letztes Mal gesagt wurde, die Worte, dass kein Wort sich selbst auslegt, dass er nur eine bestimmte Stelle hatte. So wie zum Beispiel Römer 8. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Dann hat er wahrscheinlich gedacht, ja.
Genau, ist nur diese eine Stelle. Genau.
Es gibt nur die
und nur diese Stelle ist auch richtig. Ist keine Frage. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das kann man aber nicht für jeden Christen sagen. Nicht jeder, der sich nach seinem Namen nennt, ist in ihm. Viele sind in sich selbst. Sie versuchen, ihn als Schleifchen, als fromme Ergänzung für ihr eigenes Leben zu führen. Nicht als Herr, nicht als Chef, nicht als der, dem wir folgen. Ganz verbreitet ist das, gerade Gläubige in zweiter oder gar dritter Generation, die möchten Jesus als ihren nehmen, aber nicht jünger Jesus sein. Und es ist ein wirklicher, lebensverändernder Prozess, dass er die Herrschaft in unserem Leben übernimmt.
Mir fällt jetzt nochmal das ein, was man das letzte Sonntag war oder so, diese Stelle mit dem, wo Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht viel weit ausgeht, als die der Pharisäer, werdet ihr das Himmelsreich keineswegs sehen.
Ja.
Ich denke, es gibt Menschen, die vielleicht den Jesus nicht kennt als solch, aber die leben diese Gerechtigkeit, ohne sich groß zu tun damit.
Und deswegen möchte ich mit euch einige dieser Verse betrachten, um unseren Blick aufzuweiten, ein bisschen in die Richtung, wie Gott die Menschen sieht. Und dann kommt eben dieser berühmte Vers ab 29, siehe, dass alles durch Gott, dreimal genannt, um seine Seele abzuwenden von der Grube, dass sie erleuchtet werde von dem Licht der Lebendigen. Das alles tut Gott zwei, dreimal. Also, das alles. Ja? Nicht eins von dem, das alles. Da kommen wir nämlich schon auf eine größere Zahl. Kann man auf 6 bis 9 Mal. Das heißt, jeder Mensch kriegt mehr.
Ich würde sogar sagen, es passiert so oft, wie ein Beter das will.
Das ist der nächste Punkt. Das ist das, was ich bestätigen kann. In den vielen Jahrzehnten, wo ich mich wirklich um verlorene Menschen gekümmert habe, um Suchtkranke, die medizinisch oder auch teilweise von ihren Familien aufgegeben worden sind, konnte ich das beobachten. Es gab immer Veränderungen, wenn es eine Person gab, die beständig für den Menschen gesehen ist. Immer. Weil ich ja schon außen in diese Branche komme. Also ohne familiäre Erfahrung mit Sucht oder auch ohne diesen persönlichen Hintergrund einer manifestierten Alkoholabhängigkeit, war das für mich ein interessantes Lernfeld. Und ich habe natürlich meine Mentoren gefragt, was ist der entscheidende Punkt? Und natürlich wird oft darauf hingewiesen, bete für jemand oder wenn für jemand gebetet wird, ist es vielleicht noch. Und zwar unabhängig, ob die betroffene Person selber schon gläubig ist oder nicht. Und deswegen sagt Gott uns, damit wir in seinem Wohlgefallen sind, wie wir uns verhalten sollen, damit er unser Gebete hören kann. Das sage ich als Vater von vielen Kindern. Es macht einen Unterschied, ob du ein gehorsames oder ein ungehorsames Kind bist. Und zwar von seiner dauernden Haltung. In so einer großen Familie kommt das, also kann man das gut beobachten. Ich hatte also Kinder, die von klein an bemüht waren, gehorsam zu sein. Und es ist ganz schwierig, solchen Kind ein Herzensanliegen abzuschlagen. Fast unmöglich. Und es gab welche, die zeitweise versucht haben, ihr eigenes zu machen. Oft nicht konfrontativ, sondern so hinten. Man merkt das dann irgendwann, nicht direkt widerspenstig, aber versucht, ihr eigenes durchzusetzen. Dann leidet die Beziehung. Dann ist auch das Reden schwächer und dann ist diese Freimütigkeit nicht da, etwas zu erbitten. Das sind wichtige Dinge, die ich in der eigenen Familie lernen können, für mein eigenes Verhältnis zu Gott, zu meinem Vater im Himmel. Trotzdem will ich ihm gefallen, damit er Lust hat. Nicht nur damit ich Lust habe zu tun, was er will, sondern auch damit er Lust hat, auf meine Bitten zu achten. Und deswegen würde ich gerne mit euch einmal noch ein paar Texte, vor allem im Neuen Testament, durchgehen. Ich freue mich, fast alle sind schon angesprochen worden. Cornelius ist vorhin genannt worden. Das finde ich eine sehr hilfreiche Geschichte. Apostelgeschichte, Kapitel 10, wenn ich das noch richtig erinnere. Wir lesen einmal gleich am Anfang, die letzten Verse von Kapitel 9, Apostelgeschichte, Kapitel 19. In Joppa, oder Jaffa heute, war eine gewisse Jüngerin mit Namen Tabitha, was der Dolmetscher heißt, Storkas. Kapitel 9, Abvers 36, das ist Gazelle, also eine flinke Frau. Diese war voll guter Werke und Almosen, die sie übte. Und es geschah, dass sie krank wurde und starb. Petrus, und dann Vers 40, Petrus aber trieb alle hinaus, kniete nieder und betete, und er wandte sich zu dem Leichnam und sprach: Tabitha, steh auf. Sie aber schlug ihre Augen auf, und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und richtete sie auf. Dann ist er dort geblieben. Es ist eine der nicht zu häufigen Male, wo die Jünger genau nach dem Befehl Jesu gehandelt haben, dass der Tod auferweckt hat. Bis heute geschieht das. Wir haben das auch unter uns gehabt. Ich selber durfte das mehrmals erleben, wieder zurückzukommen von den Toten. Und wir haben ein junges Mädchen, die uns früher auch öfter im Gottesdienst besucht hat, die als Kind wieder zurückgeholt worden ist, nachdem sie schon fast eine Stunde tot war, als kleines Mädchen noch rum. Das ist so selbstverständlich, dass wir das vielleicht übersehen, aber wir dürfen mit dieser lebenserneuernden Kraft Jesu als des lebendigen Wortes Gottes rechnen. Und während Petrus dort noch ist und sich die Leute wahrscheinlich freuen, geht es weiter. Ein gewisser Mann aber in Caesarea, das ist ein Stück entfernt von Jaffa, mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italischen Schar, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viel Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete, sah an einem Gesicht ungefähr um die 9. Stunde des Tages offenbarlich, also 9. Stunde ist nachmittags um 3, 12. Stunde ist Astronomie. Wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sagte: Cornelius. Er aber sah ihn unverwandt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte: Was ist hier? Er sprach auch zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis von Gott. Und jetzt sind die Männer nach Joppe und lass Simon holen, der Petrus zugenannt ist. Dieser herbergt bei einem gewissen Simon, einem Gerber, dessen Haus am Meer ist. Als aber der Engel, der mit ihm redete, weggegangen war, rief er zwei seiner Hausknechte und einen frommen Kriegsknecht von denen, die beständig bei ihm waren. Und als sie ihn alles erzählt hatte, sandte sie nach Joppe. Herrlich. Ein Mann, der betete, alle Zeit betete, das war ein Römer. Welchen Gott beteten die Römer? Nicht wie die Griechen Zeus, sondern Jupiter. Das waren die Götter der Römer. Hier wird nicht gesagt, dass er diese Götter anbetet, sondern dass er zu Gott betet. Er war ein römischer Glück, kein Gott, keine Beziehung zu dem Gott des Weißes. Es hat mich viele Jahre meines Lebens gekostet, bis ich verstanden habe, dass es Muslime gibt, die nicht zu Allah zu dem arabischen Gott des Islam, sondern zu dem Gott des Himmels. Für mich war das eine große Überraschung, dass zum Beispiel bei den iranischen und also bei den persischsprachigen Muslimen im persönlichen Gebet Allah kein Ort ist. In dem rituellen Gebet schon. Ja, das verstehen viele nicht. Wenn sie Gott anrufen, dann Bodoman. Dann hat Gott einen eigenen Namen. Gott des Himmels. Ist das richtig, Billy? Das war für mich überraschend. Für mich, bis Gott mich selber darauf gestoßen hat, in dem er zu mir geredet hat im Jahr 2010. Geh und mach ein Seminar über den Islam. Meine Antwort, er hat doch dazu zu mir geredet. Er hat gesagt, aber Herr, doch nicht über diese hassenswerte Religion. Er hat nicht aufgehört, er hat es nochmal wiederholt. Geh und mach ein Seminar über den Islam. Ich sage, ja, keine Ahnung. Ich kann über alles Seminare machen, davon weiß ich nicht. Wenn du das wirklich willst, musst du mir deutlich zeigen. Und es hat ganz wenige Monate gedauert, oder Wochen. Da hat mich zuerst Holger Theobald erinnert und hat gesagt, es ist was Merkwürdiges in der islamischen Welt, es ist eine richtige Erweckung. Ich sage, was? Ja, also ich kenne allerhand Gläubige, die bezeugen das und ich bin jetzt dabei, Arabisch zu lernen und wir wollen missionieren. Und ich habe gesagt, wenn du welche kennst, sag mir das. Zeig mir die. Und dann war der nächste Negussi, der dann seinen Freund mitgebracht hat, den Pastor Mohammed aus Äthiopien. Und dann, hier in diesem Raum, war dann im Oktober 2011, glaube ich schon, nee, 10. 2010, dieses Seminar über den Islam. Und dort hat Gott zu mir geredet. Ich war in dieser Woche so beschäftigt und es gab genug Referenten, dass ich nur abends mal reingeguckt habe. Und dann war hier, ich komme hier zur Tür rein, war der Abend fast vorbei und Shirin, meine allererste Übersetzerin, hat gerade Zeugnis gegeben. Und die ist bei den letzten Worten, ich habe also wirklich nur die letzten zwei, drei Minuten des Zeugnis gehört. Und sie steht strahlend und weinend. Also leuchtend vor Liebe zu Jesus. Und ihre Augen fließen und sie sagt, ich habe so eine Liebe zu meinen Landsleuten. Und ich möchte, dass dasselbe, was Jesus für mich geworden ist, ihnen weitergeht. Ich so fordernd bin rausgegangen und gemeint, ich habe gesagt, Gott, ich kenne dich von Kind an. Meine Eltern, meine Großeltern, meine Urgroßeltern sind alle schon in deinem Leben gelaufen. Ich habe es immer so für selbstverständlich gehalten. Wer bin ich, wenn diese Frau, die gerade erst 2 Jahre gläubig ist, vor deiner Liebe brennt, um sie weiterzugeben zu den Muslimen? Wer bin ich, der mir viel mehr über Generationen anvertraut ist, diese Leute zu hassen? Das hat wirklich, das hat mein Herz verwandelt, dieser Ort. Und das, ihr Lieben, kann man lesen. Ich habe diese Geschichte bis dahin schon, keine Ahnung, dutzende Male gelesen. Aber es war mir wie verborgen. Ja, natürlich, es sind heilige Geschichten. Aber das Wort Gottes ist lebendig bis heute. Der Engel kommt, er wird gesendet zu ihm und er hat eine offene Vision. Und ich kannte das. Ich hatte bis dahin schon offene Visionen und ich habe danach noch einige gehabt. Ich kannte das, dass das absolut die Realität ist. Das ist kein Gespinne oder keine Wahnvorstellung oder delirante Wahrnehmung. Sondern man weiß genau, wenn Gott ein Engel sendet, dass der, der Himmel und Erde geschaffen hat, der das Universum regiert, sich herablässt, mit einem einfachen Menschen zu reden. Und ich kenne das, meine Furcht hat. Aber was war die Botschaft? Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Und nun diesen. Und ich finde das so kostbar. Und ihr Lieben, ich möchte uns Mut machen, auch an diesem Nachmittag. Ich möchte uns Mut machen, dass wir so dieses Reden Gottes ernst nehmen. Man denkt, ja, wenn Gott irgendwann mal eingreift im Leben von Menschen, dann ist das so souverän. Ja, er schickt die Engel. Das ist souverän. Aber er beteiligt ihn dann an seinem Leben. Und sagt, wie sende nach Jordan. Und das Erste, was Cornelius danach gemacht hat, ist, dass er 3 Leute von seinen Mitarbeitern holt und bezeugt das. und das Gehorsam ersinnen. Und dort hat Gott schon wieder den Nächsten vorbereitet, der aber noch nicht versteht, wozu Gott ihn vorbereitet hat. Nämlich Petrus. Gerade am Abend vorneweg oder am Nachmittag vorher hat das Wort des Petrus diese gläubige Schwester, die auch voller guter Werke war, wieder vom Tod zurückgeholt. Und ich denke, das ist kein Zufall, sondern dort wird Petrus vorbereitet. Ich sage das mal so. Diese arme Dorcas musste sterben, damit das Evangelium wirklich endlich nach draußen kommt. Dass sie stirbt, war für Petrus. Damit er Mut kriegt, dass das Wort noch dieselbe Kraft hat, wie das Wort, was Jesus selber gestorben hat. Weil dann am nächsten Tag geschieht etwas Außergewöhnliches. Das Evangelium kommt zuerst, das erste Mal, zu den Nichtjuden. Zu Pfingsten war das zu den Jüdischen, zum Volk Israel gekommen, die am Passafest nach Jerusalem gekommen waren. Es kam in verschiedenen Sprachen. Es war dort schon zeichenhaft. Jesus hatte vorweg seinen Jüngern gesagt, geht hin, verkündigt die gute Botschaft, anfangen von Jerusalem, die ganze Judäa und Samaria und bis an die Enden der Welt. Und wir können das in der Apostelgeschichte lesen, dass sie sich auf Jerusalem festgesetzt haben. Es war natürlich genug zu tun, die Gemeinde war gewachsen, Diakone mussten eingesetzt werden. Viele Aufgaben waren dort, aber sie hatten ihre Mühe, wirklich nach draußen zu gehen. Da war ihre religiöse Prägung als Juden zu einschränken. Und Jesus hat tatsächlich dann noch einen unzeitigen Apostel berufen. Über Matthias hinaus ist dann Paulus berufen worden, der nicht nur in der Lehre der Väter als Pharisäer, sondern auch in der Weisheit der Griechen und Römer unterwiesen worden war. Deswegen einen anderen Zugang zu ihrer Kultur hat. Und Gott beauftragt hier ganz klar diesen Heidenoffizier und er ist gehorsam. Und als er ihnen alles erzählt hatte, sandte er sie nach Joppa. Des folgenden Tages aber, während jene reisten, da heißt, ist nochmal ein Tag vergangen, dann hat Petrus diese Vision mit dem Tuch, mit diesen ganzen unreinen Tieren und dreimal geht eine Stimme vom Himmel, die sagt, Schlachten ist. Und er sieht das als Versuchung. Er kann das immer noch nicht für ernst halten, dass Gott direkt mit, dass es Gottes Auftrag ist, dem er nicht widerstehen, sondern dem er nachkommen wird. So stark ist seine religiöse Prägung. Ihr Lieben, ich sage euch das. Bitte. Viele von uns sind mit einer speziellen religiösen Prägung aufgewachsen. Ihr Glaube ist von den Vätern und Vorvätern gekommen. Erst wenn das zu unserem Persönlichen wird, und das kommt nur aus der persönlichen Begegnung mit Jesus, wird es lebendig. Sonst ist es ein toter Glaube. Und zwar tot nicht nur im Blick auf uns, wir mögen wahrscheinlich sogar gerettet sein, aber tötend für andere. Ein Glaube, der in der Lage ist, den keinen Glauben anderer zu töten, statt es anzuziehen. Und Gott sei Dank, er selber gibt sich immer Mühe, durch seinen Geist Leben zu schaffen. Und das ist eine Herausforderung auch für jemanden wie den Apostel Petrus, der ja immerhin schon 3,5 Jahre mit Jesus unterwegs war, der Zeuge seiner Auferstehung geworden ist, der von ihm berufen worden ist, der durch die Ausgießung des Heiligen Geistes ein erneuerter Mensch ist und der trotzdem an diesem folgenden Tag eine entscheidende Aufweitung seines eigenen Verständnisses des Wortes Gottes erfährt. Deswegen, wir sind gesegnete Leute, dass wir nicht erst nach Joppe oder Caesarea reisen müssen, sondern dass Gott uns das auch hier aufschließt. Was passiert? Er hat diese Vision dreimal lehnt er ab, nach dem dritten Mal wird es weggenommen. Er überlegt, was das bedeutet. Und er kommt nicht. Wir lesen mal diesen letzten Vers. Vers 17, als aber Petrus bei sich selbst in Verlegenheit war, was doch das Gesicht sein möchte, das er gesehen hatte. Siehe, da standen die Männer, welche von Cornelius gesandt wurden und Simons Haus erfragt hatten vor dem Tor. Und als sie gerufen haben. Als sie ihn gerufen haben. Seht ihr, wie viel Aktivität nötig ist? Ich sage nochmal, Dorcas stirbt. Dorcas wird wieder aufgeweckt. Petrus wird beherbergt. Der Engel ist unterwegs, um Cornelius Weisung zu geben. Der schickt drei Leute. Die sind nicht sofort an der richtigen Stelle. Die müssen sich durchfahren. Bitte lasst uns aktiv sein. Versteht ihr nicht? Aktivistisch. Aktiv. Bereit zu tun, wozu wir gesagt sind. Und das kann solche Kleinigkeit sein. Wie bei diesen drei Leuten, die sich durchfragen, wo denn das Haus des Gerbers ist. Das war das Einzige, was sie als Information für Google Maps hatten. Und als sie gerufen hatten, fragten sie, ob Simon, der Petrus zu benannt sei, dort Herbert. Während aber Petrus über das Gesicht nachsann, sprach der Geist zu ihm. Da redet Gottes Geist. Siehe, drei Männer suchen sich, steh auf, geh nach und ziehe mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe. Das sind besondere Momente, wenn Gottes Geist zu uns redet und wir wissen mit einmal wieder klar. Aber noch wusste nicht klar. Er wusste nur, dass er gehen soll und daran nicht zweifeln. Seine Fragen im Blick auf seine Vision hat er mitgenommen. Was heißt das für uns? Manches Mal stellt Gott uns einfach in Herausforderungen, wo nicht immer alles Schritt für Schritt geht, sondern wo sich Spannungsbögen ausbauen. Wo man einfach mal was stehen lassen muss. Gott gibt den nächsten Schritt. Und erst danach klärt sich das. Ich bin sicher, dass das die häufigste Methode ist, die Gott uns aktiviert. Er ging zu den Männern hinab und sprach, siehe, ich bin's, den ihr sucht. Was ist die Ursache, weswegen ihr kommt? Sie aber sprachen, Cornelius, ein Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, der ein gutes Zeugnis hat vom ganzen Volk der Juden, ist von einem heiligen Engel göttlich gewiesen worden, dich in sein Haus holen zu lassen und Worte von dir zu hören. Als er sie hereingerufen hatte, der Herr behält sie wieder. Ich habe heute wieder mit jemandem, einer gläubigen Frau gesprochen, die hier bei uns mitarbeiten will. Und es wird ihr schwer. Das dauert so lange. Hätte gehofft, dass ich Weihnachten bei euch bin und das gute Essen bekomme. Jetzt muss ich auf Ostern machen. Es ist nicht ungewöhnlich. Die Dinge, die Gott vorbereitet, dauern manchmal länger, als uns angenehm ist. Wir müssen wissen, für die drei Männer war es wenigstens interessant, die waren unterwegs gewesen, die waren sicher, sie hatten die richtige Stelle gefunden, sie kriegen ordentliches Essen vorgesetzt, die kriegen durchs Nachtlager. Cornelius war zu Hause. Er wusste nicht. Das mutet Gott uns zu. Das mutet Gott seinen Kindern zu. Das mutet Gott allen gottesfürchtigen Leuten zu. Zu warten. Aber erst dann zu warten, wenn wir aktiv gewesen sind. Erwarten heißt nicht so ein unendliches Rumhängen und sagen, ja, ich chille mal. Kann ja sein, dass bei mir auch mal ein Engel ist. Das ist nicht gerecht. Wenn Gott geredet hat, sind wir herausgefordert, auch ganz nüchterne Entscheidungen zu treffen, aktiv zu sein, dann trotzdem Dinge nicht zu übertreiben. Ich habe noch einmal an Saul, der eben, als die Zeit, die der Prophet Samuel gesagt hatte, zerstrichen war, anfing selber Dinge zu machen. Und er hat eben nicht gewartet. Sollte man einfach als Beispiel mit dem Kopf haben, dass man Dinge nicht mehr beschleunigt als notwendig. Dann zog er mit ihm des folgenden Tages und des folgenden Tages. Das also war zwei Tage unterwegs. Also am folgenden Tag zog er los und des folgenden Tages kam sie nach Caesarea. Cornelius hatte also alle zusammengerufen. Das heißt, die ganze Geschichte ging dann fast schon eine Woche. Und es geschah, als Petrus hereinkam, ging Cornelius ihm entgegen, fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. So schön. Da hat ein Engel zu ihm geredet und dann weiß er, es ist irgendwas ganz Wichtiges, aber er weiß sich nicht richtig zu benehmen. Er macht das eben so, wie es in seiner Religion war. Heilige Dinge ehrten. Das ist nicht falsch. Also nicht falsch in dem Sinne, dass er damit was kaputt macht. Er hat es auf die römische Weise gemacht. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, auch ich selbst bin ein Mensch. Auch an dieser Stelle keine Überheblichkeit. Ich könnte ja auch andersrum gesagt haben: Boah, so oft haben die Römer mich gezwungen und mich gedemütigt. Jetzt endlich hat Gott dafür gesorgt, dass sich mal ein Römer von mir demütigt. Versteht ihr? Er bleibt nüchtern. Steh auf, auch das für den Mensch. Das heißt, er greift die Kultur dieses nach dem damaligen Gesetz höherstehenden auf und stellt sich zu ihm. Auch ich bin ein Mensch. Das heißt, er korrigiert an dieser Stelle ohne Vorwurf das römische Bild von Heiligkeit. Ich gehe davon aus, dass das nach römischer Religion, wenn Gott, also wenn der Jupiter antwortet und extra einen Engel sendet, dass er dann irgendwie wieder so einen heiligen Boten zu ihm schickt, den man verehrt. Und sich mit ihm unterreden ging hinein und findet viele versammelt. Und er sprach zu ihm: Ihr wisst, dass es wie unerlaubt das für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremdling anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Bitte?
Er hat sich überwunden.
Aus Gehorsam gegenüber dem Heiligen, dem wirklich Heiligen, übertritt er die Regeln seiner gelernten Religion. Er übertritt die jüdischen Regeln und kommt in das Haus eines Unreinen. Und mir hat Gott gezeigt, keinem Menschen gemein oder unrein zu heißen. Da hat er das erste Mal eine Lehre aus seinen Visionen gezogen. Das waren Tiere. Unreine Tiere, Schlacht und Iss. Er hat nicht verstanden, was das meint. Aber wenn Gott zu ihm geredet hat, du kannst sogar ein unreines Tier essen, dann hat er abgeleitet, dann darf ich auch zu einem unreinen Menschen kommen. Versteht ihr? Diese so so wirkt Gottes Geist in einem Menschen, der Jesus nachfolgt. So dass wir Verständnis haben. Darum kam ich auch ohne Widerrede, als ich geholt wurde, zu euch. Ich frage nun, aus welchem Grund habt ihr mich geholt? Und Cornelius sprach, vor 4 Tagen fastete ich bis zu dieser Stunde und um die 9 Uhr nachmittags wieder betete ich in meinem Haus und siehe, ein Mann stand vor mir in glänzendem Kleid und sprach, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden. Gruppe. Wenn Gott redet, du erinnerst wirklich jedes Wort und er wiederholt das so. Ich denke, einige von uns kennen das, dass Gott schon zu ihm geredet hat. Das vergisst man. Das kann man weiter sagen. Da weiß man, was Gott geredet hat. Sende nun nach Joppa und lass Simon holen, der Petrus so genannt ist. Dieser Herr reicht dem Haus Simons einen Sphäros am Meer. Der wird, wenn er hergekommen ist, zu dir reden. Sofort nun sand ich zu dir. Und du hast wohlgetan, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir nun alle vor Gott gegenwärtig, um alles zu hören, was ihr von Gott gefunden habt. Und damit wird klar, ich bin ein Mensch, sagt Petrus. Und er kann wieder, Cornelius, kann wieder damit umgehen und sagt, Gott hat dich gesandt, wir sind hier, wir wollen wissen, was er zu dir gesagt hat. Versteht ihr? Dieses Wechselspiel von Gottes Reden und von unserer Reaktion, das ist so entscheidend. Und ich möchte jedem Mut machen, der sich bisher vielleicht nicht getraut hat, mal das zu tun, was Gottes Geist gibt. Dass ihr das einfach probiert. Dass ihr das zusammen mit eurem eigenen Geist die nächsten Schritte macht. Dann werdet ihr merken, wie Gott liebt und wie zuverlässig das ist. Und ich kann das so bestätigen, im Laufe meines Lebens bin ich viel sicherer geworden. Das, was wir hier haben, ist nämlich auch der Weg, wie nebenbei der Apostel Petrus sicher wird. Nicht nur Cornelius, aber auch Cornelius. Beide werden sie sicherer in den Führungen gebracht. Und wir werden oft merken, dass es diese Wechselseitigkeit gibt. Nicht nur einer wird klarer, sondern durch den Glauben des anderen wird mir selbst wiederum was klarer. Das ist eine Wechselbeziehung. So funktioniert Gemeinde Gottes, lebendige Gemeinde Gottes. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach, und jetzt kommt dieser entscheidende Punkt. Und das ist, da kommen wir zurück zu unserem Thema, das ist, was dieser Bruder bei seiner Antwort an seinen katholischen Bruder einfach nicht bedacht hat. Das hat er nicht in seinem Kopf gehabt. Leider. Petrus antwortet aber dem Heiden, zu dem Gott geredet hatte. In Wahrheit begreife ich, streiche bitte diesen Vers an, das ist extrem wichtig. Dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt. Glaube ist also nicht nur eine theoretische Sache, sondern immer die Frage der Umsetzung. Beides gehört zusammen. Es geht also nicht um die toten Werte, sondern wer ihn fürchtet, wer in einer persönlichen Beziehung zu Gott steht und dadurch sein Handeln bestimmen lässt. Ist ihm angenehm. Ja. Wird nicht verdammt.
Ja. Der Mensch seines Wohlgefallens.
Ja.
Das steht da oben. Ja. Das ganz bedeutend, das sind seine Menschen.
Genau.
Seines Wohlgefallens.
Er ist, genau, das ist die Botschaft zu Weihnachten. Ja. Und das ist die Botschaft bei den Berufen Jesu. Ihn hören. Das, Er ist gesandt wirklich zu den Menschen seines Wohlgefallens. Aus allen Völkern. Gott sei Dank, nicht mehr nur zu den Menschen. Ihnen ist Verstockung widerfahren zugunsten aller Heiden. Gott sei Dank. Das allein muss uns auch den Juden gegenüber dankbar machen, dass sie um unseren Willen versprochen sind für den Herrn. Und natürlich in Ehrfurcht vor Gott, der seines eigenen, nicht nur seines eigenen Sohnes nicht schuld hat, sondern eben auch seines eigenen Volkes, dem er sich verpflichtet hatte, um des Glaubens Abrahams willen, dass er dieses ebenfalls nicht geschont hat, um allen Menschen seine Güte zu erweisen. Jesus, den vernahmt das Wort, welches er den Söhnen gesandt hat, Frieden verkündigt durch Jesus Christus. Dieser ist der Herr von allen. Ihr kennt das. Jesus, den von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging, wohltuend und heilend alle, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihnen. Wir sind Zeugen alles dessen. Diesen hat Gott am dritten Tag welchen sie auch umgebracht haben, indem sie ihn an ein Holz hängten, diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen. Er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und ernstlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebendigen und Toten ist. Diesem gaben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Guck mal, das ist das extremst verkürzte Evangelium. Mehr brauchen wir Menschen auch nicht zu sagen. Diese paar Dinge von Jesus, diese grundlegenden Dinge. Und dann heißt es, während er aber redete, fiel der Heilige Geist auf sie. Was heißt das? Wie geht das? Das zeigt, dass während sie es hören, sie glauben. Vers 43 und 44 ist in der engen Zusammenhang. Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen, während er es aber sagt, wie der Heilige Geist. Das heißt, so wie er es sagt, glauben sie es. Und das ist das einzige Kriterium, was gefragt ist. Wenn jemand das Wort vom Kreuz und von der Auferstehung hört und glaubt, ist ihm die Sünde vergeben. Es kann sein, dass er noch zusätzlich beichtet, aber es muss nicht sein. Es kann sein, dass über manchen gebetet wird, aber es muss nicht sein. In dem Moment, wo wir das Wort Glauben annehmen, sind wir vom Tod zum Leben über. Sind wir. Und fähig des Heiligen Geistes. Es mag den einen oder anderen geben, der das bisher nicht geglaubt hat oder gedacht hat, na, er muss noch irgendwas machen oder muss ein öffentliches Bekenntnis ablegen oder sonst was. Und er fürchtet sich und fragt sich oder wird geplagt, ob er denn den Heiligen Geist hat oder nicht. Wisse, wenn das Wort in dir Glauben auf Glauben trifft, hast du das. Bist du ein Kind Gottes. Und die, mit denen Petrus gekommen waren, also in Joppe auch ein Neugieriger, die mit ihm gekommen waren, davon war gar nicht die Rede. Das ist übrigens noch eine Herausforderung, das merkt man jetzt nämlich erst. Petrus sollte kommen und dann sind ein paar neugierig. Ich gehe von aus, weil er mit denen schon geredet hatte und gesagt hat, ich hatte gerade so eine merkwürdige Vision Und natürlich, zweiter Punkt, gerade ist jemand für den Toten auferstanden, der auch noch für die Gemeinde so wichtig war, wegen der Almosen und wegen der guten Taten. Da wird natürlich dieser Mann Gottes umlagert und jeder möchte seine Nähe genießen. Kennt man ja vielleicht nicht. Auch wenn wir keine großen köstlichen Partygänger sind. Und sie kommen mit und werden Zeugen und geraten aus. Das passt nicht in den hier künftigen Glauben. Wie kann der Geist Gottes, der doch nur für die Juden ist, jetzt auch mal auf die anderen verteilen? Und Petrus hat selber danach, noch Jahre danach, Schwierigkeiten festgehalten. Wollen wir bloß Galaterbrief zu lesen? Da heißt es nämlich, da wird er von Paulus verurteilt, weil er geheuchelt hat. Weil er das, was er selber, wovon er der erste Zeuge war, später aufgrund des Drucks der anderen angesehenen Juden wieder beiseite sind. Bitte, Freunde, lasst uns nicht in solche Gefährdung rutschen, dass wir diese Fülle des Geistes Gottes schmaler machen, weil es theologisch vielleicht in einer anderen Weise passt. Ja, die Zeit geht schnell weg. Ne? Deswegen, ich will das Predigt nicht ausdehnen. Ich möchte euch die anderen Stellen mitgeben und bitten, dass ihr die lest. Römer 2. Wir hatten vorhin schon Römer 3 und Römer 1 gehabt. Römer 2. Ja. Im Römerbrief Kapitel 2 heißt es. Vers 11, es ist kein Ansehen der Person bei Gott, denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen, und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet werden. Denn nicht die Hörer des Gesetzes sind gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerecht werden. Denn wenn Völker, die kein Gesetz haben, von Natur aus die Dinge des Gesetzes ausüben, sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz, welche das Werk des Gesetzes geschrieben sind in ihren Herzen, in denen ihr Gewissen bezeugt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen, an dem Tag, da Gott das Verborgene des Menschen richten wird, nach meinem Evangelium, durch Jesus Christus. Es kommt ein Gericht, und das ist dann ein Gericht der Werke für diejenigen, die Jesus nicht kennen. Und für die, die Jesus kennen, und nicht nach seinem Wort tun, eben auch. Und das geht noch viel härter im letzten Abschnitt. Wenn du aber ein Jude genannt wirst und dich auf das Gesetz stützest und dich Gottes rühmst und den Willen kennst und das Vorzüglichere unterscheidest, indem du aus dem Gesetz unterrichtet bist, und dir getraust, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen, der die Form der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat, der du nun einen anderen lehrst, du lehrst dich nicht selbst, der du predigst, man soll nicht stehlen, du stiehlst, der du sagst, man soll nicht ihr brechen, du begehst ihr Wort, der du Götzenbilder für Gräuel hältst, du begehst Tempelraub, der du dich des Gesetzes rühmst, du verunehrst Gott durch die Übertretung des Gesetzes, denn der Name Gottes wird eurethalb unter den Völkern gelästert. Und das, ich springe weiter, hier bezieht sich das scheinbar auf die Juden, aber das ist genauso übertragbar auf die Gläubigen. Die, die das ganze Evangelium kennen und es nicht tun, die immer nur für andere wissen, was sie machen müssen, die nicht die Liebe Gottes als Ausfluss ihres Herzens haben. Und wenn wir merken, wir sind davon gefangen, lass uns auf die Knie gehen und sagen, Jesus, bis heute habe ich das alles so oberflächlich gesehen, bitte verändere mich in dein Bild. Und er macht es. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch eine Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, die Beschneidung des Herzens, im geistlichen Buchstaben, dessen Lob nicht von Menschen und von Gott. Und deswegen lasst uns raushalten aus diesen konfessionellen Streitereien. Kindstaufe, Erwachsenentaufe, Glaubenstaufe, Jordanstaufe. Wie? Ja, Geistestaufe, Feuertaufe. So viel Streitigkeit. Jeder steht und fällt seinem eigenen Herrn. Und unser Kenntnisstückwerk, lasst uns in dieser Kenntnis wandeln, nicht dahinter zurück, aber damit rechnen, dass Gott uns dir reicht. Und wenn wir andere mit einer anderen Tradition oder Glauben oder Erkenntnis haben, dass wir bereit sind, von oder mit ihnen zu lernen, statt dass wir uns voneinander abgrenzen. Aber dass wir das Wort Gottes stehen lassen. Es gibt Fragen, die bleiben Fragen, bis Gott sie uns beantwortet. Ich habe in meinem Leben viele wirklich entscheidende geistliche Fragen, wo ich merke, irgendetwas ist nicht. Wirklich jahrelang getan, bis Gottes Geist mir Schluss nach Durchsinn hat. Diesen Mut wünsche ich euch. Wirklich auch zu fragen, die Fragen zu behalten, immer wieder, notfalls Gott auch zu immer, bis wir reif sind, diese Dinge zu verstehen. Das kommt. Ich brauche einem Vorschulkind noch keine Bruch- oder Prozentrechnung beizubringen. Und mancher, der das Abitur hinter sich hat, hat dann die Hälfte auch wieder vergessen. Alles hat seine Zeit und mancher ist spezialisiert auf diese oder jene Sache. Aber das, was Gott uns offenbart, das lasst uns festhalten und umsetzen. Nächster Punkt oder nächste Stelle, Matthäus 7. Auch da lohnt sich nochmal reinzugucken. Ich sage nur, das ganze Wort Gottes ist so reich und wir finden im Alten Testament so viele Ausnahmen, so viele spezielle Dinge, die uns zur Belehrung geschrieben sind, dass wir dieses Maß an Leben, an, ich nenne das mal Toleranz, an Verständnis für andere, die wirklich Gott fürchten und ihnen nachfolgen, aufbringen müssen. Und zwar aus allen Völkern und Religionen. Ohne dass wir dabei Jesus irgendwann aufgeben, logischerweise. Matthäus 7, Vers 21, ich bringe nur diesen kleinen Abschnitt, lohnt sich das ganze Kapitel. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen. Zu Jesus sagt, Herr. Ja, wir hatten das. Vorhin diese Stelle in Römer 10. Wenn du in deinem Herzen, also wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst, in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, willst du gerettet werden. Ja, das gilt. Und trotzdem, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters, der in den Himmel ist, tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir übeltätig. Jeder aber, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einen klugen Mann vergleichen, der sein Herz auf den Fetzen kommt. Von Sturm und Platzwinden kommt und es bleibt stehen. Und es fiel nicht. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann verglichen werden. Und Sturm und Regen kommen und reißen sein Haus nieder. Ihr Lieben, ich denke, dieses Haus ist hier teilweise auch wörtlich zu nehmen. Ich sehe das in der gesamten Welt, soweit ich unterwegs bin mit Gläubigen. Wer die Worte Jesu tut, dessen Haus, dessen Kinder, dessen Kindeskinder stehen. Und wer das nur, ich sag das mal so, vom Laden, dann fällt es kaputt. Deswegen bitte lasst uns einfach das Wort Jesu ernst nehmen. Und eine letzte Stelle. Ich sage das. Wisst ihr, dass viele Muslime alleine durch die Ehrfurcht gegenüber Jesus als Prophet bereit sind, seine Worte zu tun, im Gegensatz zu vielen, die in der christlichen Tradition aufgewachsen sind, sagen, ja, das war früher, hat heute keine Prophet. Wir haben heute eine andere Zeit. Das macht einen Unterschied. Und sie sind näher an den Himmel der Geschaffung. Und wenn dann so zu ihm redet, sei es durch Krankheit, sei es durch einen Ausleger, dann sind sie auch bereit, von diesem Weg abzugehen. Letzte Stelle, Jakobus 2. Sonst notiert euch das. Weißt du, wenn ihr das nicht findet oder nicht in eurer Erinnerung habt. Das ist sehr speziell. Das ist an Gläubige gerichtet. Das ist in der Zeit, als die Gemeinde schon verfolgt war, weggetrieben aus Jerusalem, dort nur ein kleiner Rest, ein kleiner armer Rest sich gefunden hat, da schreibt der Apostel das an die Glaubenden, an die Christen. Meine Brüder, habt den Glauben unseres Herrn Jesus Christus, des Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Wisst ihr, was das ist? Was steht hier nochmal? Wiederholt mir das mal. Wir sind nämlich gewohnt, solche Stellen einfach so nur halb zu hören. Was sagt uns dieser Vers 1? Es steht nicht, habt den Glauben an den Herrn Jesus. Das verbindet sich nämlich bei vielen Menschen gleich so. Die lesen das und sagen, ah ja, ich glaube doch an Jesus. Es steht hier, habt den Glauben des unseres Herrn Jesus Christus. Das ist ein großer Unterschied. Glaube ich an etwas? Oder bin ich mit einer Person so verbunden, dass ich dessen Glauben in mir habe? Und das ist ein Geschenk, ihr Lieben. Das hat nicht was mit Werken zu tun. Das muss ich mir anhalten. Römer 7, Römer 8. Wer nicht weiß, wie das funktioniert, liest sich diese beiden Kapitel durch. Dann dort wird der Weg aufgezeigt, wie wir den Glauben des Herrn annehmen. Haltet euch dafür. Das ist wirklich Gehirnwäsche, aber auf eine saubere Weise. Nicht die Gehirnwäsche, die uns heutzutage angeboten wird durch die Medien oder so. Ne, Hirnwäsche Gottes. Unser verdrehtes Denken wird in das Denken Gottes hineingereicht. Haltet euch dafür. Der Sünde für gestorben. Ich erinnere mich an diese Zeit in meinem Leben, wo ich das durchbuchstabiert habe, täglich, bis es meine Lebensrealität war. Und bis ich gemerkt habe, was ich für eine Veränderung dadurch vollziehe. Unser Denken wird erneuert. Und danach, nehm jeden Gedanken gefangen unter dem Gehorsam des Christus. Dann begann ich zu unterscheiden, okay, das ist gar nicht mein Gedanke oder das ist nicht der Gedanke, der es mir bezieht. Weil der Glaube Jesu ist anders als das, was ich gewohnt bin. Also kann ich das andere weglegen und werde mich immer darauf konzentrieren. Dann wird das Wort Gottes wichtig, dass wir damit uns im Geist tun. Nicht als fromme Übung, man muss so und so viele Minuten oder Stunden am Tag die Bibel lesen oder so, als religiöse Pflicht, sondern als Bedürfnis, als Veränderung unseres Wesens. Und dann steht es, Vers 13, Vers 12, so redet und so tut, als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen die, die nicht Barmherzigkeit, wer nicht Barmherzigkeit übt hat. Die Barmherzigkeit rühmt sich gegen das Gericht. Deswegen macht mir diese Antwort dieses Pastors an dieser Stelle Sorge. Er hat nicht Unrecht. Nur er lässt einen ganz wichtigen Aspekt aus. Er fokussiert nur einen Bereich, und der ist Unbarmherzigkeit. Wenn man das auf einen Bereich fokussiert, sagt, alle, die nicht Jesus haben, landen für immer dahin. Ist nicht wahr. Gott sei Dank, ist nicht wahr. Weil er die Barmherzigkeit Gottes auslöst. Und damit kommt das Gericht auf ihn und auf diesen armen Katholiken. Deswegen habe ich auch in diese Geschichte meinen Post hineingeschrieben. Ich habe diese Stellen dort hineingeschrieben. Haben die beiden nie diese Stellen gelesen? Und ich hoffe, dass jemand das weiterleitet an und dass Gottes Geist ihm das lebendig macht. Und dann haben wir diesen letzten Abschnitt und den gebe ich als Hausaufgabe auf, von Vers 14 bis Vers 26. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber nicht Werke? Wisst ihr das, dass wir als Protestanten oder als Nachkommen der protestantischen Bewegung an dieser Stelle mehr gefährdet sind als Katholiken und Orthodoxe? Wisst ihr, dass Martin Luther, der Übersetzer der Bibel in unsere Sprache, unter anderem den Jakobusbrief, am liebsten aus der Bibel weglassen wollte? Hebräer und Jakobus hat er hinten angesetzt. Könnt ihr nachgucken. In der Luther-Übersetzung sind wir nicht in der typischen Reihenfolge. Luther mochte sie nicht. Und das hat sich zum Fluch der gesamten protestantischen Bewegung entwickelt. Jetzt nach 500 Jahren. Dass man meint, das richtige Bekenntnis und ein paar Tropfen Wasser auf den Kopf sprechen. Man ist ja getauft auf seinen Namen. Und ansonsten kann man machen, was man will. Und es fehlen diese lebendigen Werke des Glaubens durch die Lebensverwendung Jesus. Und deswegen habe ich nicht nur herzliches Erbarmen mit diesem katholischen Bruder, der sich so eine wichtige Frage gestellt hat, sondern es ist meine Bitte, dass soweit unsere Verantwortung reicht, für diese gegenseitige Verkürzung des Evangeliums auf unseren jeweiligen Glaubens- oder Wissensstand aufgeben. Und mit herzlichem Erbarmen für alle Menschen, für alle glaubenden Menschen, für alle Menschen nach dem Wohlgefallen Gottes eintreten. Amen.